Aber das ist ein sehr kompliziertes
Buch. Wir haben große Arbeit geleistet, dass wir das Buch übersichtlich präsentiert haben, alle Themen verbunden haben. Ja, es ist eben in der gesprochenen Sprache eben doppelzentristisch. Das ist ja immer schwierig. Aber vielleicht erläutere ich ein bisschen so ein paar Punkte. Derrida reagiert sicherlich in diesem Buch auf die Idee, das Ende des Marxismus, ja, der Tod des Marxismus. Also man sagt, der Marxismus ist vorbei, der Kommunismus ist vorbei, Sozialismus ist vorbei, eine gewisse Art Sozialutopie ist vorbei. Sie sind an ihr Ende gekommen, an einem bestimmten Zeitpunkt, sagen wir, Fall der Mauer. Nur zunächst einmal ist Derrida jemand, der sein Leben lang gegen diese Figur gekämpft hat. Also im Grunde, wenn man überhaupt sich fragt, was ist das Thema und was ist das Ziel der Konstruktion, sein Einsatz hat nur ein Thema, das ist die Unsterblichkeit. Also was er immer zeigen will, ist, dass es unmöglich ist. Es ist uns nicht gegeben zu sterben. Der Tod ist überhaupt unmöglich. Das Ende ist unmöglich. Das alles ist unmöglich. Es findet diese Metanoia oder diese Zeitwende nicht statt. Ich habe früher über Zeitwende, Metanoia gesprochen. Und das ist genau das, was Derrida sehr, sehr konsequent in Frage stellt. Er sagt, dieser Bruch der Zeiten, dass die Zeiten sind aus der Fugen geraten, das passiert eigentlich nicht. Das ist zwar eine Befürchtung, aber es ist eine Befürchtung, die immer wieder als Gespenst zurückkehrt. Nun, wenn man seine Karriere verfolgt, ja, er beginnt mit dieser Fragestellung. Und reagiert immer auf eine Behauptung eines Übergangs. Ja? Seine früheren Schriften thematisieren die Figur, bis zu einem Punkt hat der Philosoph gesprochen, nach diesem Punkt können nur seine Schriften gelesen werden. So wie Plato sagt, ja, lebt der Philosoph, kann man ihn fragen, kann man ihn sprechen. Hat er aufgehört zu sprechen und Fragen zu beantworten, bleiben nur die Schriften. Das ist ein Übergang, das ist ein Bruch. Und ein Bruch prinzipieller Art. Und dann versucht er das zu zeigen, dass es nicht der Fall ist. Und es ist nicht der Fall, nicht weil wie Hermeneutiker sagen würden, ja, wir können auch mit den Büchern sprechen. Das hätten die deutschen Hermeneutiker gesagt, Gadamer und so weiter. Wir können sozusagen an Bücher auf die Frage stellen und wir finden die Antwort. Also das ist sozusagen eine liberale, nette, ja, Antwort, die uns nicht überzeugt. Weil wir wissen, dass diese Bücher letztendlich nur Makulatur sind. Ja? Das sind doch Papier, das uns nichts sagt. Was er versucht zu zeigen, ist, dass der sprechende Philosoph auch nichts zu sagen hat. Und zwar, dass sein Sprechen immer zeitlich begrenzt wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas sage und Sie stellen mir eine Frage, ich beantworte diese Frage, ja, ich sage noch was. Dann stellen Sie noch eine Frage, dann beantworte ich diese Frage. Und das geht so weiter und weiter. Und irgendwann sage ich, ja, das Seminar ist zum Ende. Ja. Was heißt Seminar ist zum Ende? Das heißt nichts anderes, ich habe ein Buch bis zum Ende gelesen. Ja, es gibt, man liest ein Buch, man hat ein Buch von der Eda, 130 Seiten, und man liest, oder 200, aber irgendwann ist es am Ende. Da steht man keine Fragen mehr, es ist Umschlag, ja, Schluss auf. Und das ist ja, das passiert aber mit den Philosophen auch, ja, wenn er auch lebt. Ja. Er hat eine endliche Zeit zur Verfügung, genauso wie das Buch. Und so irgendwann sagt er, es geht nicht weiter, ja, ich gehe nach Hause. Und dann, was bleibt, ist ein Text. Zumal, und das bestätigt das, was ich vor mir sehe, zumal ein Text, der aufgenommen wird. Und dass dieser Text aufgenommen wird, bedeutet nichts anderes, als dieser Text von Anfang an ein toter Text ist, der in meiner Abwesenheit, das heißt, mein Tod von Anfang an voraussieht. Das heißt, dieser Text, also meine Stimme, in dem sie aufgenommen werden kann, das heißt, sie kann auch erklingen nach meinem Tod, wenn ich zum Beispiel aus dem Hause jetzt rauskomme und sofort überfahren werde, laufende Auto oder was auch immer, wird meine Stimme immer noch auch weiter vernommen werden durch dieses Gerät. Aber was das bedeutet? Das bedeutet, dass diese Stimme von Anfang an die Stimme eines toten Menschen ist. Nur die Fähigkeit, mich immer schon in dem Moment, in dem ich spreche, als eine Recording-Maschine zu empfinden, so dass man auch in dem Moment, in dem ich spreche, mir keine Subjektivität unterstellt, sondern sagt, was ich spreche, das ist ein Mechanismus, der in mir läuft. Ja, können Sie gut vorstellen, dass ich eigentlich ein Alien bin. Ich bin eine Maschine, in der eine Maschine läuft. Und nur weil diese Vorstellung, dass ich ein Alien sein könnte, indem diese Maschine immer schon läuft und dass ich immer schon tot bin, öffnet uns die Möglichkeit, Ihnen die Möglichkeit, das, was ich sage, aufzunehmen. Weil wäre es nicht anders, wäre diese Aufnahme die Zerstörung meiner Subjektivität, aber die gibt es sowieso nicht. Ein Beispiel, Derrida führt im Grunde dieses Beispiel ein, ja, in einer seiner Schriften über das Fernsehen. Er erzählt die Geschichte einer Schauspielerin, mit der er zusammen einen Film gemacht hat. Er hat einen Film zusammen mit verschiedenen Leuten gemacht. Und die ist ja tatsächlich gestorben. Während der Aufnahme des Films, also während der Drehsaison. Und alle haben das bedauert und alle haben gesagt, die arme Schauspielerin, sie ist jetzt tot. Und das Einzige, was man sehen kann, das sind die Worte, die sich ständig wiederholt. Ja, man kann das ständig laufen lassen, diese Band sehen, diesen Film. Aber sonst ist sie tot. Ja. Und man hat gesagt, naja, das ist vielleicht wirklich der Fall. Aber ich kann den Unterschied wirklich nicht feststellen, weil ich die ganze Zeit mit ihr zusammen war. Und die ganze Zeit, als ich mit ihr zusammen war, hatte sie die gleichen Worte wiederholt, weil sie ständig sie einstudiert hat und ständig sie trainiert hat. Und ich habe sozusagen sie nie anders erlebt als eine Maschine, die gleiche Worte wiederholt, auch im Leben. Und deswegen für mich persönlich macht es keinen Unterschied, ob sie tot ist oder nicht. Die ist ja einfach von Anfang an gespenst. Und das ist eben die Gedanke des Gespenst. Ja? Das heißt, man ist von Anfang an gespenst. Ich bin von Anfang an gespenst. Gespenst bedeutet, dass ich auch dann, also was heißt, ich bin ein Gespenst? Das bedeutet, dass ich, so wie ich hier und jetzt rede und vor mir sitze, nicht beweisen kann und gewissermaßen auch nicht beweisen soll, dass ich lebendig bin. Die Unterstellung, dass ich eigentlich tot bin. Von Anfang an. Ist nicht zu demerieren. Weil alles, was ich tue, alle meine Gestikulationen und meine Worte und so weiter, sind an sich wiederholbare Zeichen, die jetzt gerade auf diesem Zeichenträger auftauchen, den man meinen Körper nennt. Die können aber auch woanders auftauchen, auf diesem Gerät zum Beispiel. Sie können distribuiert werden an verschiedene Zeichenträger, sie können anders rekombiniert werden. Das heißt, alles, was ich bin, ist eine Ansammlung der toten Zeichen, die aus verschiedene andere Zeichenträger übertragen werden können und anders kombiniert werden können. Es gibt nichts an mir Lebendiges. Ich bin von Anfang an gespannt. Damit beginnt er überhaupt. Ja, beginnt er mit der Ununterscheidbarkeit zwischen lebendigen Rede zunächst einmal und toten Schrift. Wobei, wie gesagt, die Recording, die Aufnahme, noch ein weiterer Schritt in der technischen sozusagen Auseinanderlegung, Auseinandernehmen des Gespenstes macht, aber im Grunde sich einschneiden lässt die gleiche. Zweites Beispiel, mit dem er beginnt, das ist der Phallozentrismus. Ja. Das übernimmt er weitgehend von Lacan. Also kann man zwischen dem sexuellen Akt auf der einen Seite und Masturbation auf der anderen Seite unterscheiden. Und er zeigt, dass es ja in gleicher Weise jetzt unterschieden wird, wie zwischen realem Sprechen, das ist ein realer Kontakt, voraussetzt, und Schreiben, das sozusagen eine Art Masturbation ist, ja, das heißt eine Art sexuelle Praktik ohne Partner. Und dann, genauso wie Lacan, kommt er zum Schluss, dass die einzige Form der Sexualität ist im Grunde Masturbation. Also der Partner spielt auf jeden Fall keine Rolle und wird nicht vorausgesetzt, und es gibt keinen Beweis dafür, dass der Partner irgendwelche Rolle spielt. Und eigentlich diese Idee, dass der Partner da ist, ist eine völlig illusorische. Der nächste Schritt war die Analyse von platonischer Idee, eine Metanoia, im Sinne, ich habe lange Zeit in der Lüge gelebt, jetzt aber lebe ich in der Wahrheit, weil ich das Licht gesehen habe, weil ich erkannt habe, was es tatsächlich ist. Ich war die ganze Zeit wie gefangen in einer Hölle. Jetzt bin ich herausgetreten und ab diesem Moment an, alles was ich gesehen, alles was ich sehe, ist wahr. Und früher alles was ich gesehen, ist Lüge. Na gut, und dann stellt sich die Frage, wenn Sie jetzt sehen, mein lieber Herr, wie können Sie das zunächst einmal erkennen, dass Sie überhaupt etwas sehen? Sie können es nur erkennen, weil sie es wiedererkennen können. Zum Beispiel, ich habe Tisch gesehen, also Tisch ist Ihr Beispiel, ja. Ich habe Stuhl gesehen, dann habe ich noch einmal gesehen, erkennen Sie wieder. Aber wenn ich die Wahrheit, wenn ich das Unerhörte höre, wenn ich das Ungesehene sehe, wenn ich das wahre Wort vernehme, doch immer noch Wort. Wäre es kein immer noch Wort, hätte ich es gar nicht wahrnehmen können. Wäre es wirklich unerhört, das heißt nicht hörbar, hätte ich das nicht hören können und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt keine Offenbarung. Das heißt, es gibt keine Wahrheit. Es gibt verschiedene Zuschreibungen. Und diese Zuschreibungen werden angehängt an bestimmten Redewendungen, an bestimmten Bilder, an bestimmten Zeichen, die ja sowieso durchwandern, die immer schon da waren irgendwie. Mal so, mal so, mal unter diesen Umständen, mal unter jenen Umständen. Und dann irgendwann unter denen Umständen, die uns dazu verleiten zu sagen, jetzt sind es die Zeichen des Wahren. Aber irgendeine waren die gleichen Zeichen, die Zeichen des Fascha. Auf jeden Fall, die Zeichen als solche sind die gleichen. Und sie tauchen auf mit einer gewissen unkontrollierbaren Regelmäßigkeit. Das heißt, in einer regelmäßigen, sie spucken in dem Sinne, dass man auch nicht kontrollieren kann, wann sie auftauchen. Ja, man kann nicht sagen, hier und jetzt. Sondern mal tauchen sie auf und ich sage, aha, jetzt ist die Wahrheit. Übrigens ist es interessant, dass wenn man oft Vorträge hält vor einem zufälligen Publikum, was ich eigentlich tue, ja, ich trete oft auf, ja, vor einem Publikum, den ich kenne, das Publikum kennt mich nicht, ja, sogar den Namen nicht, oder irgendwann nicht. Ja. Und dann wollen die Leute mir ein Kompliment sagen. Sie wollen immer etwas Unfreundliches sagen, also einige wollen Unfreundliches sagen und einige wollen ein Kompliment sagen. Und es ist interessant, dass die, die etwas Unfreundliches sagen wollen, sagen mir immer das Gleiche. Nämlich, es war eine sehr schlechte Akustik im Saal und ich habe absolut nichts gehört, was ich gesagt habe. Und die anderen, die etwas Nettes sagen wollen, sagen da auch immer das Gleiche. Es sind nur zwei Reaktionen, die man bekommt. Also die. Man sagt, ach, das ist doch erstaunlich. Sie haben doch gesagt, das, was ich immer gesagt habe. Ja, sehen Sie, da kommt die Frau oder so. Ich habe doch dir immer so etwas gesagt. Und jetzt sagt er auch das Gleiche. Das ist doch schön. Und das beide ist gespenstisch. Ja. Das heißt, die Reaktion der Menschen ist die Reaktion auf ein Gespenst. Also entweder Gespenst erscheint gar nicht, also Akustik ist schlecht. Ja. Oder wenn dieses Gespenst erscheint, dann in der Form, in der ich dieses Gespenst immer schon je gesehen habe. Das ist genau das, was David da philosophisch beschreibt. Und dann geht sicherlich, er hat begonnen, wie gesagt, mit dem Sprechen. Also, dass das Sprechen nicht endet, weil das Sprechen von Anfang an tot ist. Dann, zweite Phase war Sexualität. Sexualität findet nicht statt, weil der Partner immer schon anwesend ist. Dann kam Wahrheit im philosophischen Sinne. Wahrheit findet nicht statt, weil Wahrheit unerkennbar zu sein, muss immer schon vorgegeben sein. Und in diesem Sinne ist von Anfang an anwesend. Dann kommt der nächste Schritt, und das ist ein interessanter Schritt, mit das war das Gespenst. Das ist der Christentum. Ja. Christentum ist das ultimative Beispiel einer, sagen wir, falschen Religion. Das heißt, einer Religion, die glaubt, dass es bis zu einem Punkt immer so war und ab einem bestimmten Punkt alles anders geworden. Wobei es ist ganz klar ist, dass Christus auch ein Gespenst ist. Und er beschreibt auch Derrida an anderer Stelle. Christus ist auch Gespenst, weil Christus immer versprochen worden war von bestimmten Propheten, also immer schon gesehen worden war. Und dann noch einmal kommen soll irgendwann. Ja. Die zweite Ankunft wird auch vorgesehen. Das heißt, es gibt keine sozusagen Verkörperung Christi, es gibt Erscheinungen Christi zu verschiedenen Zeiten, sowohl in Gegenwart wie auch in der Zukunft. Das heißt, seine Ankunft zu einer bestimmten Zeit ist auch nur eine Erscheinung in einer von Anfang an als gespenstisch gedachten Reihe. Und so reagiert Derrida auf jede Ankündigung eines Todes immer mit einer, also wenn man summiert, ja, das studiert, immer mit einem Hinweis auf die fehlende Geburt. Es kann nicht das sterben, was nie geboren war. Und das ist ein junges Argument gegen die Verkündung eines Todes. Dieses Argument benutzt er auch in Bezug auf Marx. Er sagt, wie kann ein der Marxismus sterben? Der Marxismus ist ja doch nie geboren worden. Und das wusste auch Marx, dass es nie geboren wurde. Erstens, beginnt Marx das Kommunistische Manifest schon mit den Worten, das ist ein Gespenst. Das heißt, etwas, was immer schon da war und jetzt wieder erscheint. Dann sagt er, dass jede Revolution ist gespenstisch, weil sie immer Wiederholung ist. Eine andere Revolution, zum Beispiel die Französische Revolution, schreibt er, benutzt die Kostüme und die Denkformen und die ästhetische Form der Antike. Der antiken Demokratie. Und die hat auch irgendwelche Flüge gefunden, dass die Ware immer schon ein Fetisch ist. Das heißt, die Ware ist auch nie entstanden. Also wenn man beginnt, Marxismus zu analysieren, man kann im Marxismus nichts finden, inklusive Zusammenstellung, die für den Marxismus spezifisch ist, nichts finden, was Marxismus als Marxismus auszeichnet. Man kann nie sagen, an diesem Zeitpunkt fängt der Marxismus an. Ja? Und das ist die Dekonstruktion. Ja? Das ist der Vorgang der Dekonstruktion. Die Dekonstruktion ist der Versuch zu beweisen, dass bestimmte Dinge, denen man eine Geburt zuschaut, dass sie nie geboren wurden, sie waren immer schon da. Und zwar in allen ihren Formen. Alle Elemente waren immer schon da. Zusammenstellungen waren immer schon da. Zukunftsprophezeiungen waren immer schon da. Weil es sind typisch messianische Zukunftsprophezeiungen. Kritische Einsätze waren immer schon da. Waren Fetischvorstellungen waren immer schon da. Und er nimmt die ganze Marxismus auseinander. Führt dann die ganze zusammen und fragt sich, wann ist das entstanden? Kann man das datieren? Wenn man aber das nicht datieren kann, wie kann man sagen, es ist tot? Das ist nie geboren worden. Das ist eine intelligente Antwort auf diese berühmte Frage von großen Pan auf Nietzsche. Der Redner Nietzsche. Nietzsche war sozusagen ein großer Ausgangspunkt. Also der fragt, der Mensch fragt ihn, ja, was ist das Beste? Und Pan sagt, das Beste wäre, nie geboren zu sein. Das Zweitbeste ist, schnell zu sterben. Und Nietzsche sagt, ja, machen wir dann das Zweitbeste. Weil das Erstbeste ist für uns nicht zugänglich. Wir sind alle sterblich, wir sind geboren. Also müssen wir sterben, dann machen wir das schnell. Ja, der letzte Mensch ist derjenige, der wartet, ja, bis der Tod eintritt. Und das Übermensch ist derjenige, der den Tod sozusagen einfordert, sich zu beeilen, ja, und schneller zu kommen. Nun aber, sagte Vittar, im Grunde, aber doch, das Erstbeste ist doch besser. Ja? Und eigentlich sind wir nicht die Zweitbesten, sind die Erstbesten, weil wir eigentlich nicht geboren worden waren. Ja? Alle unsere Formen, also unsere Sprache und so weiter, das gehört alles uns, nicht uns, ja, das lässt sich nicht datieren, auch Genetik lässt sich nicht datieren, alles das lässt sich nicht datieren. Sondern verstreut sich durch die Zeit, wiederholt sich in verschiedenen Kombinationen. Wir sind niemals geboren worden und deswegen sterben wir auch nicht. Und in vielen Interviews hier, wo man ihn fragt, ob die Dekonstruktion nicht am Ende ist, ob seine Schule nicht am Ende ist und so weiter, da sagt er selbstverständlich nicht, das wird weiter spuken. Er spukt jetzt. Und sagt er, ich habe überhaupt nicht erfunden, alle meine Argumente, die ich benutze, die sind längst bekannt. Die Figuren sind längst bekannt und so weiter, habe nichts erfunden. Also wird es auch nicht verschwinden mehr. Das spielt auch keine Rolle, was ich da mache oder nicht mache. Das ist eine sehr clevere Stelle. Man muss ja, sicherlich ist es interessant zu fragen, warum Derrida diese Strategie so anwendet, wie sie sie jetzt anwendet und nicht so anwendet, wie wir es immer angehen. Und zwar kann man entgegen, glaube ich, dem, was er behauptet, das heißt dem Fehlen einer Entwicklung einer historischen Revolution, man kann Derrida nachweisen, zwar ganz klar nachweisen und datieren, einen Moment, an dem die Dekonstruktion völlig umgestanden wurde von ihm, völlig anders verwendet. Nämlich die Konstruktion war immer eine krisische Theorie und diente immer Abwertung bestimmter, wie er meinte, überzogenen Ansprüche. Ja, und dann da hat es das auf Rousseau angewendet, ja, hat gezeigt, dass so etwas wie die Natur gibt es ja nicht, gibt Naturformen, die nicht schlecht sind, besser als eine andere, so etwas wie Wahrheit gibt es ja nicht, so etwas wie Sprache gibt es ja nicht, so etwas wie Ekstase im Sinne von Bataille gibt es ja nicht, wie so etwas Sex gibt es ja nicht, das gibt es ja nicht, jenes gibt es ja nicht. Es gibt nichts, was mit dem, also Zeichen gibt es ja nicht im Sinne von klassischem Strukturalismus. Weil der Strukturalismus sagte, meint auch, früher war alles kein Zeichen, jetzt ist es alles signifikant geworden, sein Zeichen geworden. Das ist auch nie passiert. Also alle diese Ansprüche wurden anders. Bis einem Tag, an dem Derrida Informationen bekommen hat über antisemitische Schriften von De Man in seiner Jugend. De Man, als er belgischer Faschist war, vor der Migration nach Amerika, hat antisemitische Schriften verfasst, die auf französischer Sprache publiziert, in einer von der Besatzungs-, also durch die Besatzungsarmee herausgegebenen Zeitung. Und sehr viele, ja. So 300. Und dann ist nach Amerika ausgewandert und das verheimlicht. Nach seinem Tod ist rausgekommen, zufällig. Und der Mann war eben derjenige, der Derrida gemacht hat, zu dem, was er war, der das Wort Dekonstruktion erfunden hat, wie wir wissen. Derrida hat seine eigene Lehre Grammatologie genannt. Der Mann hat sie umbenannt, Dekonstruktion. Und so hat sie sich durchgesetzt. Der Mann hat auch generell, der Mann war für ihn der wichtigste Mann in seinem Leben. Und dann schreibt er diese Verteidigungsschrift für den Mann, wo er zum ersten Mal Dekonstruktion als Aufwertungsstrategie benutzt und sagt, diese alle Aussagen, warum meinen Sie, dass sie antisemitisch sind? Das sind Aussagen, die man auch sonst machen kann, auch wenn man kein antisemitisch ist. Zum Beispiel das und jenes. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit nachzuweisen, dass hinter diesen Aussagen eine antisemitische Absicht steckt. Diese Aussagen sind Aussagen, die auch von anderen Menschen zu anderen Zeiten, aber auch sonst in der Kritik damaliger Zeit, aber auch später in dieser Form getroffen werden. Warum? Nur sieht es so aus, weil es im Rahmen einer narzisstischen Publikation sozusagen sein Geschehen ist, aber an sich ja, wie kann man sozusagen Entstehung dieser Aussage eindeutig eine gewisse Intention, die für diese Entstehung verantwortlich ist, zuschreiben. Da kommt zunächst einmal De Man, da kommt dann Carl Schmitt an der Reihe, der Gedankenverhältnis von Carl Schmitt analysiert und zum Schluss kommt, dass der Feind eigentlich der Bruder ist. Ja. Da kommt Kain und Abel und so weiter und so fort. Dann kommt kommt früher die Kalischriften von Benjamin, dann kommt Marxismusbuch, also Gespenst von Marx. Das heißt, es kommt eine massive Rehabilitation des totalitären radikalen Denkens des 20. Jahrhunderts durch die Dekonstruktion. Also das, was aus der faschistischen Ecke kommt, oder das radikal-kommunistische. Und dann kommt aber eine Apologie des Neoliberalismus. Ja? Also eine Philosophie der Gerechtigkeit, die nur versprochen wird, aber nicht realisiert werden soll und nicht realisiert werden soll. Das heißt, die Dekonstruktion, die beginnt als eine Krise der Theorie, erfährt eine affirmative Wende in Bezug auf den Mann und wird seitdem affirmativ von Derrida. Und zwar, wenn auch zunächst einmal in Bezug auf die Gegner der bestehenden politischen Ordnung, letztendlich aber auch für die Ordnung selbst. Und der Höhepunkt war diese Verbrüderung mit Habermas, der sozusagen der Denker des Status Quo ist. Und dann kriegt für diese Verbrüderungskiste Derrida noch der Frankfurter Preis, ja, im Vordergrund Preis. Das heißt, es ist eine interessante Entwicklung, die letztendlich nichts anderes im Sinne hat und kulminiert letztendlich in der affirmativen Geste in Bezug auf sich selbst. Es ist interessant, dass Derrida eben sich selbst dekonstruiert und dadurch absolut erhöht. Wenn man seine letzten Filme sieht, wo er ständig sagt, dass alles, was er sagt, ist irrelevant, aber in seinem Körper immer schon eingeschrieben, zum Beispiel, weil er beschnitten worden war, noch bevor er überhaupt angefangen hat zu sprechen und so weiter und so fort. Und dass die Grammatologie eigentlich auch in diesem Sinne interpretiert werden kann. Das heißt, er verwandelt sich selbst in eine Zeichenmaschine, in ein Gespenst, das völlig von seinem Leben herausgelöst, jetzt ewig spuckt. Das ist eine Wende der Konstruktion von der Kritik zu Affirmation. Ist eine interessante Angelegenheit und dieses Marxismusbuch ist sicherlich eine Etappe auf dieser Wende. Nun, wie ist das zu bewerten in Bezug auf die, sagen wir, linke Politik und die realen Chancen des Marxismus? Zufälligerweise war ich, weil ich am nächsten Tag auch da auftreten sollte, bei der Diskussion zwischen Derrida und angloamerikanischen Marxisten, diese Diskussion, was dann gefunden ICA in London. Wo Derrida ungefähr 3 Stunden oder 4 Stunden lang diese Aspekte der Maus, Aspekte von Maus, Aspekte der Maus, gegen die Attacken der angloamerikanischen Marxisten verteidigen wollte, verteidigen hat. Und der Moderator war der Jungstar des britischen orthodoxen Marxismus, aus Osborne, den ich auch das irgendwie ganz gut kenne. Ich hatte 2 Mal mit ihm in Amerika-Diskussionen, also ich kenne den Marsch. Und es ist nicht interessant, wie das alles gelaufen ist. Der wirkte sehr, sehr müde, aber er ist in einem roten Hemd erschienen. Roten Hemd, allerdings von Armani. Also diese Kombination war schon telling enough. Und mit sehr, sehr müden Stimme, sehr untypisch für ihn, weil das ist meistens voll Energie und so weiter, sehr müde Stimme, sozusagen Hauptposition des Buches vorgetragen, sehr passiv irgendwie. Und dann wurde attackiert und attackiert und attackiert und attackiert von den Marxisten. immer mit einem Argument im Grund. Wie kann man für eine linke Politik optieren, wenn man keinen Wesensunterschied zwischen linke und anderer Politik verstehen kann? Also, der Anspruch des Marxismus wie der Anspruch aller linken Politik überhaupt. Und das war die Position von Osman in erster Linie. Der Anspruch ist Übergang von Erscheinung zum Wesen. Von dem, was nur zu sein scheint, zu dem, was wirklich ist. Also die linke Politik basiert auf einer Entlarvungsstrategie. Ja, man sagt, wir haben sozusagen, wir leben in einer Lüge, jetzt schauen wir, was wirklich ist und handeln danach. Wenn Sie aber jetzt sagen, dass zwischen Erscheinung und Wesen keine ontologische Differenz, das heißt, die Differenz ist keine ontologische, keine ontologische Differenz vorliegt. Das heißt, wir haben mit unterschiedlichen Reihen die Gespenster. Sagen wir progressiven Gespenster und reaktionären Gespenster, wenn man will. Ja. Die ja auch, mal reaktionär erscheinen, mal progressiv erscheinen, sind gleiche Gespenster sind und so weiter und so fort. Also sie ständig in verschiedenen Situationen erscheinen. Und dann, wie können Sie begründen, eine linke Wahl? Sie können diese linke Wahl nicht begründen. Was lässt Sie überhaupt zu einer Wahl treffen? Und dann plötzlich war so Feuer in seinen Augen. Er hat sich so aufgerichtet. Das war, und gibt es eine erstaunliche französische Antwort auf diese angeamerikanische Kritik. Er hat gesagt, naja, sehen Sie, das ist Geschmackssache. Allerdings gibt es ja gute Geschmack, es gibt ja schlechte Geschmack. Und das ist ein Unterschied, den man nicht lösen kann. Das ist doch eine viel wesentliche Unterscheidung, als Unterscheidung, ontologische Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung. Und da hat ein ganzer Raum gelacht, ein ganzes Publikum gelacht, war aber ein Hinweis darauf, dass der Kriterium letztlich ein ästhetisches ist. Ja? Das Kriterium der linken Politik ist einfach das Kriterium der Mode des Schicks. Und sie reagiert davon aus, dass die linke Politik schicker ist, ja. Als die rechte Politik. Und der Mensch mit gutem Geschmack optiert für das Schicke. Ja. Na gut, das war ein Punkt. Und dann plötzlich kam irgendwelche bosnische Flüchtlinge sozusagen mit den Ansprüchen und was auch immer. Und hat gesagt, ja, aber wie ist das? Damals war er noch sehr akut. Also, wie ist es aber mit Serbien? Also soll man Serbien bombardieren, soll man Serbien nicht bombardieren? Und da hat Derrida wieder so zurück gemacht und hat gesagt, naja, was für eine Frage wird durch den Bombardement-Service aufgeworfen? Das ist die Frage nach der Souveränität. Also diejenigen, die gegen diese Bombardierungen sind, sagen, diese Bombardierungen verletzen die Souveränität selber. Die dafür sind, sagen aber, das ist die souveräne Entscheidung der NATO, die als Ensemble der souveränen Staaten letztendlich eine souveräne Entscheidung treffen dürfen. Ja, anzugreifen, wenn sie das für richtig halten. Ja, sie sind souverän im Sinne der klassischen politischen Souveränität, das ist die Freiheit der Entscheidung hinsichtlich dessen, was richtig ist, was falsch ist. Sie sind an keinen Vertrag gebunden. Das heißt, die Argumente gegen die Anwendung der Kriegsmittel in Serbien und die Argumente dafür sind beide Argumente, die sie gründen auf der Idee der Souveränität. Nun hat er gesagt, ich habe zu wenig Zeit in meinem Leben gehabt, mit diesem Problem mich auseinanderzusetzen. Aber ich denke, das ist ein wichtiges Problem. Also werde ich in den nächsten Jahren verstärkt darüber nachdenken, wie man den Begriff Souveränität dekonstruieren kann. Und wie man durch eine langjährige, vielleicht niemals endende Arbeit der Analyse des Begriffs Souveränität irgendwann zu einem Versprechen kommt oder kommen könnte, dass eine Antwort auf Ihre Frage doch möglich ist. Jetzt kann ich aber nicht sagen, ob die Antwort auf Ihre Frage, ob man Serbien angreifen soll oder nicht, überhaupt möglich ist. Ich kann sogar nicht sagen, ob die Frage möglich ist, sondern ich kann nur eine langjährige Arbeit beginnen, die darauf zielt, so etwas überhaupt zunächst einmal einen Raum zu schaffen, um diese Frage zu denken und die Antwort zu denken. Und dann, nach dieser Antwort, wurde man sofort erinnert auf seine frühere Ausführung, als er noch jung war. Es hat gesagt, Differenz ist eigentlich Aufschub. Und Strategie der Differenz ist der Aufschub. Und das Aufschub ist der Aufschub vor allem im erotischen Sinne, also im freundlichen Sinne, aber auch Aufschub einer politischen Entscheidung, ja, was das Gleiche ist. Oder Aufschub einer Aussage. Das ist eine Form der Epoche. Er ist doch letztendlich ein Schüler von Husserl. Und so, dass dieses niemals Endende ja niemals zu einem Abschluss führen wird. Niemals zu einem logophallozentrischen Akt des Erkenntnis bzw. des sexuellen Akt führen. Das ist alles eine so asketisch-philosophische Epoche-Haltung in Bezug auf das reale Geschehen. Und er hält daran fest, entgegen aller Versuche, ihn dazu zu zwingen, irgendwelche Aussagen zu machen in einer anderen Richtung. Was unter diesen Umständen ein Akt der Widerstand war, bis zu einem gewissen Grad, weil er war ziemlich attackiert von allen Seiten. Das entweder etwas dafür oder etwas. Also die Würde des Philosophen ist die Weigerung einer Aussage, ist der unendliche Aufschub und unendliche Verzögerung des eigenen Todes, ist ein Verweilen im Status eines Gespensts. Ja, das sozusagen die Würde des Philosophen besteht darin, ein Gespenst zu sein, zu bleiben. Also sich niemals in einer oder anderen Form verkörpern zu lassen. Diese aufwertende Bedeutung, das Wort Gespenst hat man sehr, sehr deutlich gespürt, ja, bei diesem Gespräch. Also das ist so eine allgemeine, ich habe versucht, sozusagen eine allgemeine Strategie zu beschreiben, in der sich sozusagen das alles bewegt. Als zusätzlich zu der aktuellen Anlass, der aktuelle Anlass war sicherlich im Referat angesprochen, zu Genüge. Ich möchte, dass das nicht sozusagen in Vergessenheit gerät. Man muss ja auch nicht vergessen, dass die ganze Karriere von Derrida sich entwickelt hat durch die Zeitschrift Terkel, das damals von Philippe Solar herausgegeben worden war. Nun, das war eine Zeitschrift, die bezahlt worden war von der Kommunistischen Partei, direkt auf der Kasse. Auch wenn es um die Frage der Literaturkritik ging und einer Roland Barthes. Das heißt, institutionell gesehen war Derrida auch dadurch, dass er sein Seminar, sein unmittelbarer Lehrer war der Aizusama. Auch dadurch sozusagen seine zutiefst verbunden mit der Kommunistischen Partei. Dabei war wirklich immer, fühlte sich der Kommunismus fremd und eigentlich nie ein gutes Wort in Bezug auf Marxismus gesagt. Und in diesem Sinne, dieses Buch irgendwie entspricht, und das ist so biografischer, glaube ich, oder? Entspricht der realen Situation, in der ich als Person existiert habe. Weil es gibt, das Wort Gespenst klingt so irgendwie prägnant. Ja? Es gibt allerdings ein Wort, das dieses Wort ersetzt bei der Wieder. Und zwar immer. Das sind zwei Worte, die immer austauschbar sind bei allen Schriften. Das ist die Institution. Gespenst ist für ihn Institution, Institution ist für ihn Gespenst. Das heißt, die Kritik der Institution ist die Kritik eines Gespenstes, oder sagen wir einer Konvention, oder sagen wir eines Zeichens, oder sagen wir einer Repräsentation, weil letztendlich Gespenst ist eine Repräsentation, ist eine Reerscheinung, Repräsenz. Und Repräsentation. Also Gespenst ist für ihn erstens eine Übersetzung und ich weiß nicht, eine Erscheinung sozusagen oder eine Visualisierung des Wortes Repräsentation, wobei Repräsentation gedacht wird als etwas, als eine Erscheinung, der keine Präsenz vorausgibt. Ja? Das heißt, wenn ich etwas repräsentiere, bedeutet das nicht, dass es irgendwann präsent war, zum ersten Mal, also geboren war, dann aber repräsentiert, sondern alles war nur repräsentiert. Ja, es war nur immer mit einer Vorgeschichte versehen, eine frühere Erscheinung war immer möglich. Und das bedeutet, dass man Repräsentation auch nicht den Namen der Präsenz kritisieren kann. Das bedeutet, dass man Institution nicht im Rahmen der Realität kritisieren kann. Und so weiter. Das heißt, die Räume der Repräsentation ist die eigentliche Realität, mit der wir zu tun haben. Die Realität als unmittelbare Präsenz einer Einbildung. Wie auch immer wir versuchen, zu einer Präsenz zu kommen, wir sind nur mit Repräsentation konfrontiert. Wie auch immer wir zur Realität kommen wollen, wir sind immer nur im Rahmen der Institution. Weil auch die Suche nach der Wahrheit und Realität ist auch eine Institution. Zum Beispiel Akademie, zum Beispiel Kunst, zum Beispiel das zu verstehen. Schon kassiert es. Das heißt, das Kommunistische, das Gespenstische ist für ihn gleichzeitig das Institutionelle. Es geht also ihm nicht darum, ob er Marxist ist oder nicht. Das ist nicht die Frage, die er stellt. Es ist nicht die Frage, ob er diese Ideen teilt oder nicht, sondern er hat in einer Institution gelebt. Das ist der Teil des französischen Denken, Nachkriegsdenken, ja, der organisiert worden war in einer Institution im Rahmen einer zeitgenössischen Bewegung. Er hat institutionell getragen und unterstützt von der französischen Kommunistischen Partei. Und das ist dieser institutionelle, gespenstische, zeichenhafte, repräsentative, nicht repräsentative Seite des Marxismus, die für ihn auch aus persönlichen Gründen wichtig ist, weil er auch im Rahmen dieser Institution agiert hat und gedacht hat, beziehungsweise hat und so weiter. Und es ist charakteristisch für Derrida, dass für ihn wichtiger ist, dass der institutionelle Raum oder institutionelle Rahmen, in dem er agiert hat, weitergetragen wird. Es ist noch wichtiger, als dass er selber gelesen wird oder seine eigene Ansicht verkündet. Weil wir diesen Rahmen weitergetragen, dann alles andere gibt sich daraus. Ja, er ist jemand, der absolut über sich selbst auch in Begriffen der Repräsentation, der sekundären Erscheinung, der institutionellen Verankerung denkt. Ja, und so geht diese institutionelle Geschichte weiter, geht auch sein Denken weiter und wird das alles weiter. Also er hat sicherlich mit dieser, in diesem Fukuyama-Buch und so weiter eine Bedrohung gewisser Institutionen, nicht sich selbst, eine gewisser Institution gespürt und gedacht hat, jetzt muss ich was sagen zugunsten dieser Institutionen, damit der Kontext, in dem ich agiert habe, nicht untergeht, ja, und gestört ist. Aber wie man dann in diesem Kontext agiert, das ist jetzt so. Ja, das ist für ihn weniger wichtig als der Rahmen selbst. Na gut, ich denke, wir machen jetzt doch eine Unterbrechung und dann diskutieren wir.